aus 2. Mose 20, Vers 20, das vierte Gebot. Ich möchte den Text gleich lesen. Wenn du eine Bibel hast und sie dabei hast, dann schlag doch mit mir zusammen auf, 2. Mose 20. Dort lesen wir von diesem vierten Gebot. Dieses vierte Gebot, wenn man das liest, klingt erstmal unspektakulär, aber es hat es in sich. Und das vierte Gebot unterscheidet sich auch von allen anderen Geboten. Also, wir möchten lesen 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Ich lese 2. Mose 20, 8 bis 11. Denke an den Sabbat, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Das ist das Wort Gottes heute Morgen an uns. Es ist lebendig und ich möchte kurz beten. Herr Jesus, wir sagen dir Danke für dein Wort und wir glauben daran, dass es lebendig ist und noch heute zu uns spricht. Und ich bitte dich jetzt für vorbereitete Herzen, dass dein Geist durch uns wirkt, in uns wirkt und wir verstehen können, was du zu sagen hast. Berühr du unser Herz und veränder unser Leben und stärk du unseren Glauben. Amen. Ich möchte so in 3 Schritten mit euch durch den Text gehen. Ich möchte zuerst anschauen, was dieser Sabbat mit den Juden zu tun hatte. Dann werden wir uns anschauen, was Sabbat und Jesus miteinander zu tun haben. Und dann werden wir noch auch so ein bisschen in unser Leben versuchen zu schauen und schauen, was eigentlich der Sabbat mit uns zu tun hat. Zunächst hier direkt zum Text am Anfang eine Beobachtung. Shabbat ist das hebräische Wort. Da gibt es einmal das Verb davon, Shabbat. Und das bedeutet so viel wie aufhören. Oder man kann es auch übersetzen mit von etwas ruhen. Und das Substantiv heißt Ruhetag oder Feiertag. Und mit dieser Wortbedeutung, hier jetzt gerade von dem Verb und dem Substantiv Shabbat, ist eigentlich schon alles gesagt oder das meiste zumindest gesagt, was das die Juden anbelangt, wie sie ihren Tag des Herrn eigentlich feiern sollten. Sie sollten aufhören, und zwar aufhören von der Arbeit, lesen wir hier ja, und sie sollten diesen Tag auch in diesem Sinn eines Feiertags gestalten. Für die Juden damals war der Schabbat ein wöchentliches Ritual, Gott zu bezeugen. Ganz spannend, also die Juden, jedes Mal, wenn sie ihre Arbeit niederlegten und diesen Tag feierten, gaben sie auch automatisch ein Bekenntnis an die Völker um sie herum ab. Und dieses Bekenntnis beinhaltete das, dass es einen Gott gibt, der versorgt, auch wenn ein ganzes Volk einen ganzen Tag lang ruht und nicht arbeitet. Die Völker drumherum, die waren es gewohnt, 7 Tage die Woche zu arbeiten. Israel bezeugte aber mit diesem Schabbat ihre Abhängigkeit zu Gott. Die Israeliten kannten ganz lange auch diese 7-Tage-Woche. Bei den Ägyptern, da war es üblich, viel zu arbeiten. Und sie waren ja auch im Frondienst des Pharaos, die Israeliten, und mussten viel arbeiten. Da ging es nur um Arbeit. Und diesen 6-zu-1-Rhythmus, den wir hier auch in 2. Mose 20 finden, 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen, den haben die Israeliten erst gelernt nach dem Auszug in Ägypten. Wir lesen da zum ersten Mal eigentlich davon, dass es diesen Rhythmus dann so auch gab im Volk, als sie das Manna sammeln mussten. Sie sollten ja 6 Tage sammeln, am 6. Tag so viel, dass es für den 7. reicht, damit man am 7. diese Arbeit nicht tun musste. Gott kannte dieses Prinzip natürlich von Anfang an. Das lesen wir ja auch hier in Vers 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Und dieser Schabbat, dieser Sabbat, dieser Ruhetag war Gott heilig. Und wenn Gott etwas heilig spricht, dann sollen die Menschen es heilig halten und nicht für unheilig erklären oder etwas tun oder dieses Gebot hier auch brechen. Und beim Schabbatgebot war es tatsächlich so, dass wer dieses Gebot brach, zum Tode verurteilt wurde. Also hier geht's ans Ganze bei diesem Tag. Das war nicht so nice to have, sondern wer das Schabbatgebot brach, wurde zum Tode verurteilt. Ganz ernüchternde und erschütternde Geschichte in 4. Mose 15 könnt ihr mal nachlesen, wo einer das Holz auflas, um Feuer zu machen, der dann von Mose und dem Volk draußen quasi vor dem Lager tatsächlich gesteinigt wurde. Also, mit Gott und dem Sabbat war nicht zu spaßen. Israel hatte einen Tag von Gott beschenkt, um zu ruhen und ihn zu feiern, im Lob zusammenkommen und ihn anzubeten. Also, der Grundcharakter dieses Tages ist ein Freudentag. Wenn die Juden Schabbat feiern, dann ruhten sie aus, um zu feiern. Das tägliche Brandopfer, das wurde am Schabbat verdoppelt. Die Priester, die tauschten die 12 Schaubrote aus und es kam frisch gebackenes Brot ins Heiligtum. Gott wollte von seinen Leuten, dass sie einen Tag ruhen und wirklich Zeit für das Wesentliche haben. Jetzt haben wir hier, wir von den Israeliten gehört im Alten Testament. Und die Israeliten im Alten Testament lebten im Alten Bund. Jetzt, wenn Jesus im Neuen Testament in Erscheinung tritt und durch sein Tod und Auferstehung einen neuen Bund schafft, in dem heute alle, die Jesus nachfolgen und in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben, in diesem neuen Bund leben, kann man dann schon fragen, was ist eigentlich mit diesem Sabbatgebot heute? Müssen Christen, die sich als sowas verstehen, überhaupt das vierte Gebot halten? Die Frage klingt vielleicht auch auf der anderen Seite ein bisschen unsinnig, weil das Gebot 1 bis 3 und 5 bis 6 halten wir ja auch ein. Warum sollten wir dann das vierte Gebot nicht einhalten? Aber es gibt in der Tat im Neuen Testament einige Hinweise, die darauf hindeuten, auch von Jesus selbst, dass wir in diesem Sinn, wie die Juden den Sabbat feiern und halten müssen, wir das als Christen heute nicht mehr tun müssen. Und ich möchte jetzt eintauchen so in das Thema Jesus und der Sabbat. Und um das ein bisschen zu verstehen, bevor wir dann dahin kommen, was es eigentlich mit uns heute noch zu tun haben, möchte ich eine Stelle, einen Bibeltext aus dem Neuen Testament mit euch anschauen, aus Markus 2. Eine Begebenheit, wo Jesus auch über den Sabbat spricht. Es gibt einige Stellen in seinem Wirken, wo Dinge passieren am Sabbattag und wo es um den Sabbattag geht. Wenn ihr wollt, dürft ihr Markus 2 aufschlagen, die Verse 23 bis 28. Markus 2, 23 bis 28. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging, und seine Jünger fingen an, ihm im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Siehe, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Nochmal ganz kurz: Die Pharisäer hatten den Sabbat vor Augen, wenn er gebrochen wird, das zur Todesursache führt, zur Todesstrafe führt. Siehe, was tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging, zur Zeit Abiatars, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Juden grundsätzlich, die nahmen es sehr genau mit dem vierten Gebot, weil darauf die Todesstrafe der Steinigung stand. Und die Freunde von Jesus, die hatten Hunger. Und jetzt gingen sie da durch das Feld und pflückten die Ähren ab. Und die Pharisäer erkannten dieses Pflücken als Arbeit. Den Pharisäern war es enorm wichtig, dass jedes kleinste i-Tüpfelchen vom Gebot Gottes eingehalten wurde. Und so kam dann im Laufe der Tradition viele Regeln dazu, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Die meisten Regeln, die wir von den Juden finden, die sind im Talmud festgehalten. Und allein für das Sabbatgebot gibt es 24 Kapitel, was am Sabbat alles erlaubt ist und was nicht, wo also das Sabbatgebot ausgedeutscht wird. Es gab also unzählige Regeln. Sie nahmen es sehr genau. Und wenn man jetzt Markus 2 aber anschaut hier und genau hinschaut, sehen wir, dass Jesus das Sabbatgebot vom Wort Gottes her gar nicht bricht, sondern lediglich die Tradition oder die Gesetze und die Gebote, die hinzugedichtet worden sind. Es war jüdische Tradition, dass das Abpflücken von Ähren als Arbeit galt. Es war also Ansichtssache, wie man das vierte Gebot auslegt. Und Jesus findet es okay, legitim, dass seine Leute, jetzt seine Jünger, diese Ähren abraufen. Und er begründet es mit dieser Begebenheit von David und seinen Leuten, als sie Hunger hatten. Das kann man nachlesen in 1. Samuel 21. Da kam er zum Priester und fragte, ob er was zu essen hat. Und dann hat der Priester tatsächlich ihm diese Schaubrote gegessen. Wahrscheinlich sogar noch an einem Schabbat. Und eigentlich durften nur die Priester diese Reste oder die alten Schaubrote, wenn sie ausgetauscht wurden, essen. Aber David durfte es. Und nirgendwo im Alten Testament wird David und seine Leute irgendwie dafür verdammt. Also war das wohl legitim, das zu tun. Wenn also der König David das mit seinen Leuten machen darf, wie viel mehr darf dann der König Jesus das mit seinen Leuten tun, der ja der größere David ist? Jesus greift hier ganz entschieden diese Tradition der Juden an und interpretiert das vierte Gebot neu. Oder neu kann man vielleicht nicht sagen. Man muss eher sagen, er führt eigentlich die Leute zurück zum eigentlichen Verständnis des Sabbatsgebot. Er legt das Sabbatgebot folgendermaßen aus. Wir lesen das in Markus 2. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Also nochmal, Gott erschafft für seine Leute einen Tag, einen ganzen Tag, an dem die ganze Schöpfung ruhen darf, ruhen soll, um ihn zu feiern und ihm zu begegnen. Also ein Aufhören vom Alltag. Sabbat heißt nichts anderes als Aufhören vom Alltag. Eine Pause machen vom Arbeitszwang der Woche, vom Leistungsdruck der Woche. Der Sabbat ist ein Nein zum Alltag. Ein entschiedenes Nein zum Alltag und dessen Zwängen. Ja, die Schriftgelehrten in ihrem Eifer überinterpretierten das Gebot, haben aus den Augen verloren, was dieses Sabbatgebot eigentlich bedeutet, dass der Sabbat ja für den Menschen gemacht ist und nicht andersrum. Wir können hier aber von Jesus im Neuen Testament erkennen und lesen und lernen, dass er gekommen ist, nicht das Gesetz aufzulösen. Also er hat ja das vierte Gebot in dem Sinn nicht aufgelöst, sondern er hat es erfüllt. Das sagt er an anderer Stelle. Und das vierte Gebot hat er in einer unübertrefflichen Art und Weise erfüllt. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Der neutestamentliche Sabbat ist Jesus selbst. Und er gibt in der unübertrefflichen Art und Weise eine Ruhe, die nachhaltig ist, die den Sonntag auch überdauert. Wir Christen müssen den Sabbat nach jüdischer Tradition nicht mehr halten. Christus hat das Gebot in seiner Person und seinem Angebot von Ruhe schon erfüllt und maßlos auch erweitert. Was meine ich damit? Er erweitert dieses Angebot von Ruhe noch. Wir lesen im Hebräerbrief viel von einer ewigen Ruhe, die noch kommen wird. Und diese Gottesruhe, die einmal da sein wird, die läutet Jesus schon ein mit seinem Kommen. Mit seinem ersten Kommen hat Christus diese Ruhe nicht abgeschafft, die das Sabbatgebot fordert, sondern vielmehr in einer tieferen Art und Weise erweitert. Nach Hebräer 4 hat der Schabbat von Israel immer noch einen weit größeren Tag vorausgesagt. Also auch mal ganz spannend, wenn ihr Zeit habt, diese Woche Hebräer zu lesen, lest mal Hebräer 4, 5, 6, da lesen wir viel von dieser Ruhe. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 9 zum Beispiel, es bleibt also eine Sabbatruhe für Gottes Volk. Andere Worte, da steht noch was aus, da kommt noch etwas auf uns zu. Also diese endgültige Sabbatruhe wird noch kommen, wenn Gott Jesus ein zweites Mal hier auf diese Erde schickt und er uns zu sich holt. Diese absolute, endgültige Sabbatruhe wird dann so sein, dass es ein Gottesvolk gibt, das Arbeit tut, ohne Mühsal, das Herzen hat, ohne Sünde und das auch Erde genießen wird, ohne Dornen. Doch schon jetzt, so deutet der Hebräerbrief an, spüren wir diese ersten Wellen dieser ewigen Ruhe. In Christus haben wir bereits alle Kräfte, heißt es im Hebräerbrief, alle Kräfte des kommenden Zeitalters geschmeckt, einschließlich dieser Ruhe. Hebräer 4, Vers 3, Wir, die wir glauben haben, gehen in diese Ruhe ein. Ganz wichtig, was hier grammatikalisch steht, hier steht nicht werden eingehen, sondern gehen ein. Das ist die vollendete Zukunft, die jetzt schon beginnt. Also das wissen, was die Deutschlehrer wissen, was das heißt. Aber es ist genau das, diese Ruhe, die jetzt schon beginnt und in Zukunft schon vollendet ist. Wir gehen ein, alle, die glauben. Also wenn du an Jesus Christus als dein Erlöser und Retter glaubst, von seinem Namen überzeugt bist und ihn in deinem Leben in den Mittelpunkt stellst, dann wirst du in diese Ruhe eingehen und schon jetzt davon schmecken, immer wieder. Und ich hoffe, dass du das tust, täglich, immer wieder an verschiedenen Stellen und Orten deines Alltags und dass du das noch in besonderer Weise auch tust am Sonntag, an unserem Tag, wo wir ruhen, am Tag des Herrn, am Auferstehungstag, wie man auch oft sagt für den Sonntag. Was heißt es jetzt konkret für uns? Also, das Sabbatgebot gilt für uns nicht mehr, auf eine Art und Weise. Will ich euch jetzt raten, dass ihr jetzt am Sonntag letztlich tun und lassen könnt, was ihr wollt? rhetorische Frage? Nein. Wir können uns immer wieder neu entscheiden dazu, diesen Tag, den Gott uns geschenkt hat, wirklich auch zu einem Ruhetag werden zu lassen. Wenn das natürlich unsere berufliche Tätigkeit auch erlaubt. Vielleicht gibt es dann immer wieder Möglichkeiten, auch einen Ersatztag dafür zu finden. Ich denke, dass dieses 6:1 Prinzip, 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen, nur eine Krücke für uns ist. Aber ich glaube, eine sehr wertvolle Krücke, weil es ein Prinzip von Gott ist. Weil er das schon bei der Schöpfung so begründet hat. Ich denke, gerade auch in unserer Zeit, in der viele, wir haben das auch im Anspiel so gut gesehen, jeder irgendwie für sich seinen Sonntag interpretiert und was da wichtig und richtig ist. Es gibt unzählige Möglichkeiten, unsere Zeit zu vertreiben und den Sonntag auszunutzen. Aber indem wir am Sonntag, also dem Tag des Herrn, diese Ruhe feiern, die wir durch die Auferstehung von Christus bereits haben, erleben wir immer wieder, was es wohl mal bedeuten wird, wenn wir in diese ewige Ruhe eingehen. In dieser ewigen Ruhe werden wir dann sicher nicht nur still dasitzen und irgendwie Andacht halten. Also keine Angst für alle, die ein bisschen hibbelig sind und eher so auf Action getrimmt. Da wird es noch genug zu tun geben. Aber an unserem Sonntag, den wir heute auch wieder feiern dürfen, da kommen wir wieder beladen und schwer zu diesem Jesus. Wir folgen diesen Schatten des Sabbats, bis er dann endgültig zur Vollendung kommt. Im Gottesdienst hören wir wieder in dieser Ferne den Klang der Engelschöre, die bereits jetzt in dieser ewigen Anbetung vor Gott stehen und ihm Lob geben. Und jedes Mal, wenn wir am Sonntag hier Lieder singen oder das Wort hören und Gemeinschaft haben und beten, ist es nichts anderes, dass wir uns einklingen in diesen ewigen Lobgesang, der sowieso schon passiert. Am Sonntag, dem Auferstehungstag, blicken wir auch wieder erneut in das leere Grab und hören dann Jesus sagen, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir. Am Sonntag finden wir eine Art von Ruhe, diese Ruhe, die nachhaltig ist, die diesen Sonntag überdauert, hoffentlich. Und unser Geist, unsere Seele, unser Körper, die braucht diese Ruhe. Managementbücher und sonstige weltliche Ratgeber sind voll davon. Dabei ist es das göttliche Prinzip 6:1. Nochmal das, was Jesus in Matthäus 11 heute auch zu dir und zu mir sagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir diese Art von Ruhe nicht regelmäßig erfahren, dann bleibt unsere scheinbar oder zwanghaft hergestellte Ruhe ruhelos. Und wir bleiben rastlos. Dieses 6:1 Prinzip, das Gott initiiert hat, ist ein göttliches Prinzip, das uns helfen soll. Der Sabbat soll uns dienen, damit wir zur Ruhe kommen. Jesus möchte uns darin begegnen. Vielleicht erlebst du diese Ruhe in letzter Zeit wenig oder hast sie schon lang nicht mehr erlebt. Vielleicht hast du diese Art von Ruhe, von der Jesus spricht, auch noch nie in deinem Leben erfahren. Dann möchte ich dich heute einladen, nochmal ganz ehrlich darüber nachzudenken, mit welcher Haltung du eigentlich an den Sonntag gehst. Ich möchte dir heute keine Ratschläge darüber geben, wie du deinen Sonntag zu gestalten hast. Ich möchte keine Zusatzgebote für das vierte Gebot erstellen. Das hat Jesus schon mal verurteilt. Aber ich möchte dich wirklich herausfordern, ehrlich zu fragen, was du eigentlich mit deinem Ruhetag anstellst. Vielleicht gibt es zwei extreme Tendenzen unter uns. Darf ich mal das erste Bild haben? Ich nenne das mal das Faultier. Diese Person, die arbeitet nur für das Wochenende und nur das Nötigste, um dann auf der faulen Haut zu liegen und sein Hinterteil für den Sonntag gar nicht hochzubekommen. Das eine Extrem. Das andere Extrem. Ich nenne es mal das Leistungstier oder Arbeitstier. Diese Person hat vor lauter Arbeit und Action gar kein Wochenende. Sie verpasst absolut diese Ruhe, die Gott eigentlich wollte für diesen Tag. Und ich glaube, beide Extreme haben nie wirklich gelernt, was es heißt, die wahre Sabbatruhe zu genießen, die wir am Sonntag haben, durch Jesus, der uns in Wirklichkeit diesen Vorgeschmack von dieser ewigen Ruhe zuteil werden lässt. Nochmals, er ist derjenige, der uns diese Ruhe gibt. Und wenn es um den Sabbat geht, geht es um eine Begegnung mit Jesus. Jesus ist derjenige, der uns zur grünen Aue führt, zum frischen Wasser bringt und unsere Seele erquickt. Deshalb meine Bitte an dich, frag dich ganz ehrlich, wo sind wirklich diese Orte, wo mir Jesus begegnet in dieser Ruhe? Auf welche Art und Weise passiert es wirklich? In welcher Situation, mit welchen Leuten zusammen, mit denen du dich umgibst, kann das überhaupt gelingen? Was fördert bei dir eine Begegnung mit Jesus und dieser echten Sabbatruhe? Ich kann da nur für mich reden. Gott in seiner Liebe und Gnade in der Person von Jesus erlebe ich am meisten in seinem Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, manchmal auch draußen in seiner wunderbaren Schöpfung. Ich denke, wir als FEG hier haben Veranstaltungen, wir feiern sonntags Gottesdienst, nicht damit unsere Agenda gefüllt ist, sondern diese Punkte, dieses Programm, was da steht, soll dazu dienen, dass es immer wieder Inseln gibt, Oasen gibt, Zeiträume, wo wir Gott, Jesus in seiner Person, in seiner Ruhe begegnen können. Unsere Veranstaltungen hier in der Gemeinde sollen dazu dienen, dass echte Begegnungen mit Jesus stattfinden. Überall, wo sie es nicht ermöglichen, sollten wir vielleicht darüber nachdenken, ob wir es dann lieber sein lassen. Also, liebes Faultier, ich spreche es mal so an, tappt nicht in die Falle zu meinen, dass wenn du auf der faulen Haut liegst, diese Ruhe, die Jesus dir schenken will, automatisch zu dir kommt. Und liebes Arbeitstier, Leistungstier, tapp bitte nicht in die Falle, vor lauter Aktion in Gänze deiner Seele diese Ruhe von Jesus, diese Sabbatruhe vorzuenthalten. Keine Angst, die anderen 6 Tage kommen wieder, wo du arbeiten kannst. Deswegen dieses vierte Gebot nochmal am Ende. Auch wenn wir es nicht mehr halten müssen, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. In dieser Weise von Jesus und seiner ewigen Ruhe, die er uns anbietet, gilt es trotzdem für uns. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Ich möchte beten. Jesus, wir haben eine Woche hinter uns, in der viel passiert ist, Begegnungen, die schön waren, die schwierig waren. Du hast unsere Rastlosigkeit gesehen, unsere Seele, die ausbrennt, unsere Unruhe, die wir mit uns rumtragen. Herr, du siehst auch, wo wir richtig unzufrieden sind, wo Dinge nicht gelungen sind, wo wir gescheitert sind, wo Beziehungen am Zerbrechen sind. Herr, und ich möchte dich einladen, dass du in unsere Herzen kommst, durch deinen Geist, und wir dir begegnen können, in dieser wahren Ruhe, die du für uns bereithältst. Danke, dass wir diesen Tag feiern dürfen. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich einen ganzen Tag uns die Zeit zu nehmen, zu ruhen und dir zu begegnen. Und Jesus, wir brauchen dich, dass du uns dabei hilfst, dass das überhaupt möglich wird, dass wir überhaupt in diesen Modus, in diesen Status kommen können, wo wir sagen können, jetzt ist Ruhe da, Jesus, jetzt kann ich dir begegnen. Ja, und ich bitte dich, dass dein Geist uns treibt in deine Nähe, dass wir nicht ausflüchten in irgendwelchen sonstigen Möglichkeiten und wirklich dich suchen. Geist Gottes, wirke du in uns und vollbring du wirklich das, was du auf dem Plan hast und was dem Willen deines Vaters entspricht. Amen.